In der heutigen Folge geht es um Trends in Marketing Tech und bei der Behandlung von Kundendaten in den Unternehmen. Ich spreche mit Ralf Strauß über ausgewählte Ergebnisse der Referenzstudie dieser Entwicklungen in der Dachregion, dem Marketing Tech Monitor 2024. Und diesmal ist er fast noch druckfrisch. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner. Schön, dass du da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Freshworks, der führenden Plattform für intelligentes Kundenengagement und außergewöhnlichen Customer Service. Die neue Customer Service Suite schafft eine einheitliche Arbeitsumgebung, die sämtliche Kommunikationskanäle integriert. Dank KI-gestützter Funktionen wird automatisiertes Ticketing und Self-Service auf ein neues Level gehoben. Im Fokus stehen dabei immer die Benutzerfreundlichkeit und optimale Zusammenarbeit, auch über einzelne Unternehmensbereiche hinweg. Die Freshworks-Plattform basiert deshalb auf einem ganzheitlichen Daten- und Workflow-Management und das DSGVO-konform. Sie ist bereits bei zehntausenden Unternehmen weltweit im Einsatz und da Freshworks mit den Anforderungen deines Unternehmens wachsen kann, ist es die optimale langfristige Lösung für KMUs genauso wie für Großkonzerne. Mehr Informationen zu Freshworks und seinen Lösungsangeboten findest du auf www.freshworks.com. Manche Traditionen sind einfach schön und lehrreich und dann sollte man sie auch nicht brechen. Die Episode zu den neuesten Ergebnissen im Bereich Marketing Tech in der Dachregion gehört dazu. Seit 2 Jahren teilt mein heutiger Gast Ralf Strauß seine Erkenntnisse aus dieser Studie in CX Talks. Dabei könnte er auch komplett ohne diese Studie stundenlang über Marketing und Marketing Tech reden. Denn Ralf Strauß ist neben seiner Rolle als Managing Partner der Marketing Tech Lab GmbH, die den Marketing Tech Monitor erstellt, auch noch leitend in der Customer Excellence GmbH und der CMO Academy. Außerdem ist er Chairman of the Board der European Marketing Confederation und ehemaliger Präsident des Deutschen Marketingverbands. Zudem hat er noch Board-Erfahrung bei Volkswagen und SAP gemacht. Ralf weiß also, wovon er redet und er kann das in bemerkenswert klare Worte fassen. Wie auch der Marketing-Tech-Monitor sich für mich trotz der Tatsache, dass es eine solide gemachte Studie ist, immer sehr unterhaltsam liest. Vielleicht freue ich mich deshalb auch immer auf eine neue Ausgabe. Damit weißt du schon mal, mit wem du es in den nächsten 30 Minuten zu tun hast. Und jetzt wollen wir keine Zeit verlieren. Viel Spaß beim Marketing Tech Monitor 2024 mit Trends, Tools und Datendramen. Hallo Ralf, herzlich willkommen bei CX Talks.
Peter, erstmal herzlichen Dank für die nette Einladung. Freue mich mal wieder bei dir mit dabei sein zu dürfen.
Freut mich auch sehr, lieber Ralf. Der Marketing Tech Monitor 2024 ist jetzt seit Juni verfügbar. Und es ist auch wieder so eine fast 200 Seiten dicke, eng beschriebene Gesamtschau zum Stand von Marketing Tech geworden. Wie viel Arbeit steckt denn da drin?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, wahnsinnig viel Arbeit. Und was wir versuchen oder was unser Anspruch ist, ist ja so eine normative Orientierungshilfe zu geben. Also nicht rein deskriptiv zu beschreiben, 33% sagen A und 34% sagen B, sondern die Zahlen zu nehmen aus einer Befragung von 1600 Marketingleitern, CMOs und Leitern Online-Digital-Marketing über Dach hinweg, das zu nehmen mit 30 Einzelinterviews und dann zu sagen, wie mache ich das denn, ne? Also nicht nur rein deskriptiv das zu beschreiben, sondern auch Handlungsanweisungen zu geben, preskriptiv, in welche Richtung solltest du gehen. Und das noch abzureichern dann mit Fallbeispielen, wie dieses Jahr unter anderem von Otto, Springer Nature oder RTL. Also all zu sagen, wie machen es denn andere? Also wirklich eingehen kannst du sagen, was ist das denn, wie mache ich das, ohne innerhalb 500 Seiten ein langes Tutorial zu verfallen. Wobei, letztes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, versuche ich schon auf 100 Seiten das zu begrenzen. Jetzt sind wir bei 196 Seiten gelandet. Ziel knapp verfehlt. Aber was mich auch wirklich berührt, muss ich wirklich sagen, wir haben mittlerweile durchgezählt 75 Expertinnen und Experten, bei denen wir anrufen können sagen, du sag mal, kannst du mir mal erklären, wie funktioniert das denn? Und die sagen sofort, alles gut, was willst du wissen? Wir steuern das zu, sowohl Input im Detail als auch was Case Studies oder sowas angeht, was mich wirklich sehr berührt, weil jeder es versteht, dass es halt nicht so ein Besinnungsaufsatz sein soll oder irgendeine Werbebroschüre, sondern wir versuchen, was halt mit Qualität und tiefem Inhalt zu produzieren.
Ich finde, es spürt man als Leser. Also ich habe mich ja auf unser Interview vorbereitet und für mich ist das fast wie so eine Mischung aus Lehrbuch und Studie und von allem bisschen und alles sehr gut verständlich. Gleichzeitig führt es natürlich auch dazu, dass man in 30 Minuten diesen 200 Seiten nicht gerecht werden kann. Also ich habe jetzt sehr subjektiv einfach ausgewählte kleine Häppchen rausgesucht, die ich gerne mit dir besprechen würde. Und beginnen möchte ich eigentlich mit dem Baustein Marketingtechnologie an sich und Marktentwicklung. Denn für mich ist eigentlich eines der größten Probleme bei Martech die wirklich unfassbar große Anzahl an spezialisierten Anbietern und Anwendungen. Und jeder fischt irgendwie so ein bisschen im Teich vom anderen noch mit. Wie viele Tools, ihr habt die, glaube ich, bei euch mit aufgenommen, wie viele Tools habt ihr denn so in etwa gezählt?
Also im Moment haben wir gezählt über 14.000 Tools, ich glaube 14.100 Tools im Markt, also global. Nur man muss auch sagen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, das ist ja genau das, was du ansprichst. Ne? Und ich glaube, das ist eine nette Anekdote am Wegesrande bei einem Glas Wein, wenn du auf Mallorca dann deinen Urlaub verbringst, kann man sich abends davon erzählen. Gleichzeitig die Anzahl an Tools ist eher erschlagend. Und das ist ja auch nicht stabil, sondern teilweise auch die Tools morphen ja über die Zeit hinweg, wo dann unterschiedliche Tools unterschiedliche Funktionen wahrnehmen. Natürlich getrieben aus dem Interesse der Anbieter, möglichst vollumfänglich auf Seiten der Unternehmen Anwendungsszenarien abzudecken, was ja auch ganz natürlich ist. Aber deswegen, ich glaube, nicht erschlagen lassen, sondern einfach mal sagen, was gibt es denn für grobe Bausteine? Dann gibt es so einen Datenbaustein, Analytics-Baustein, Planungsbaustein, Orchestration-Baustein und wir nennen es immer Multi-Channel-Campaign-Execution. Also was sind denn so die großen Blöcke? Und ich glaube, die Kunst liegt dahinter tatsächlich, sich A, mal klar zu werden, was brauche ich denn? Was sind denn die Use Cases, die ich bedienen möchte? Und was mich jedes Jahr aufs Neue erschreckt ist, wenn man sich alle Zahlen anguckt, die wir auch da drin haben, dass viele Leute ganz viele Tools kaufen, aber erstens nur rund 30% tatsächlich dessen, was du gekauft hast, wird auch effektiv genutzt. Also 30 in der Übersetzung, du hast für ganz viel Geld Softwareanwendungen eingekauft, aber das liegt auch Halde, wenn man es mal ganz platt sehen will. Und das Zweite ist teilweise auch die falschen Tools gekauft werden, nach wie vor. Und also wie bringe ich denn sowas in Usage? Und das hängt ganz oft damit zusammen, das heißt ja auf dem Marketing Tech Monitor, dass du halt mal Hausaufgaben machen musst. Ne? Kennst du deine Customer Journey? Denn diese ganzen Anwendungen sind ja nur ein Tool, nur ein Enabler für einen Geschäftszweck. Das muss man sich mal, ne? Also jetzt, was ist denn mein Geschäftszweck? Was will ich denn erreichen? Wenn ich meine Customer Journey outside in nicht wirklich kenne, wird es halt schwierig sein, diese Diskussion zu führen. Du weißt nicht wirklich, wo ich das Ding ein. Das sorgt dann auch meistens dafür, auf Unternehmensseite, wenn ich inhaltlich konzeptionell nicht klar bin, dass auch dann die Einführung eher schwierig werden.
Ihr unterscheidet vor allem 5 zentrale Bausteine, wo man es zumindest mal so ein bisschen voneinander abgrenzen kann. Also Data Management, Analytics, Plan and Manage, Target und Engage. Könntest du vielleicht diese Bausteine oder diese Grundfunktionen mal so beschreiben, dass auch jemand, der nicht ganz tief drin steckt, versteht, was da die Unterschiede sind?
Das eine ist, auf der untersten Ebene versuchen wir einfach mal so einen Schnitt zu machen über diese 14.000er Wahnsinn. Das eine ist, auf der untersten Ebene, alles, was Datenmanagement ist. Wie kriege ich denn verschiedene Datenpunkte, personalisierte Daten, anonymisierte Daten im Unternehmen zusammen? Unterste Ebene, Grundlage schon, Datenebene. Und darauf aufbauen, eine Analytics-Ebene. Das heißt, ich möchte daraus was analysieren. Ich möchte sagen, welche Zusammenhänge sehe ich denn? Was sind Next Best Actions? Also, was kriege ich denn aus den Daten an Know-how raus? Dann versuche ich das natürlich in so eine Planungskomponente reinzubekommen, dass ich sage, jetzt habe ich Insights generiert, datenbasiert. Wie kann ich die verwerten durch Aktivitäten? Also die ganze Planungskomponente, auch Marketing Resource Management genannt. Dann hast du so eine Orchestration-Komponente in der Mitte. Da versucht man es praktisch umzusetzen in Marketing-Automatisierung, Next-Best Action, um das dann am Ende des Tages omnikanal auszuspielen. Und da ist mir egal, ob das nur Anzeigen sind, die du im programmatischen Werbemarkt ausspielst oder im E-Mail-Newsletter sind oder E-Commerce ist, dass man einen Push setzt oder Coupons ausspielt, ist eigentlich relativ egal. Du kommst halt am Ende des Tages auf irgendeine, wie auch immer geartete Kanallogik. Kann auch Social Media sowas sein, ne? Und deswegen, wir versuchen irgendwie so einen Schnitt zu machen, dass halt besser greifbar ist, verständlicher ist, was suche ich denn? Also bevor ich mich direkt verliere in dem großen Raum, dann lieber einmal reinzugehen zu sagen, in welcher Ecke muss ich denn gucken und dann in dieser Ecke dann hier einen weiteren Drilldown zu machen.
Du hast auch gesagt, dass der Markt weiter wächst, obwohl es schon diese 14.000 Anwendungen gibt. Gilt das denn jetzt auch für all diese Bausteine, die du oben beschrieben hast, oder gibt es da Bereiche, wo der Markt besonders stark wächst oder wo er etwas weniger wächst?
Also im Moment sehen alles, was so Data Manager angeht, denn wir sprechen ja auch, wir beiden, Peter, seit gefühlt 400 Jahren über das Thema Customer Experience. Und ja, ist ja wirklich so. Und ich glaube, nur rund so 20-25% der Unternehmen haben es teilweise bis heute geschafft, ihre ganzen Daten mal zu konsolidieren. Deswegen alles, was so Data Management angeht, Grundlagen schaffen, wächst nach wie vor 25-30% sowas wie im Jahr. Du hast andere Segmente wie Analytics, Data Science, die bekommen einen richtigen Schub jetzt durch AI. Das heißt, KI hilft mir dabei, mehr Sinn und Zusammenhänge aus den Daten rauszubekommen, sowas wie Causal AI, weil ich da versuche, in der Planungskomponente umzusetzen. Aber ich glaube, der große Wachstumsmarkt ist erstmal so Datengrundlage. Und das zweite ist, dann aber sicherlich getrieben durch KI, ist alles, was so Content-Generierung angeht, Content-Plattform, die wachsen dann teilweise 35-40%. Aber der Markt ist im Moment in Deutschland, sind so 8,5-9 Milliarden, also eine Software-License-Revenue. Und du siehst auch, der wächst einfach weiter. Du siehst, dass die Anzahl an Anbietern wächst zwischen 25-30% pro Jahr. Der Markt wächst, das wird ja auch keine Anbieter geben, das wäre der Markt uninteressant. Der Markt wächst nach wie vor im Sinne von Software-Lizenzumsatz, wächst um rund 20-25%. Also da ist nach wie vor Schub dahinter. Und auch Rezessionsdiskussionen, Rezessionsängste, Inflation haben diesem eigentlich keinen Abbruch getan, sondern es wird nach wie vor investiert, weil halt das ganze Thema, wie sagt man in der Politik so schön, es ist alternativlos, weil alle Unternehmen sagen, als Teil der Digitalisierungsstrategie wollen wir auch bestmöglichen Gebrauch machen aus allen Kundeninteraktionen, Kundendaten. Also investieren wir weiter in dieses Segment hinein.
Du hast vorhin schon gesagt, dass durch Generative AI vor allem in dem Bereich der Content-Generierung sehr viel Bewegung ist und dass der Markt sehr stark wächst. Aber AI, habe ich das Gefühl, steckt ja sowieso, egal was du anpackst, irgendwie ist da immer AI mit dabei.
Also für mich gefühlt zwei spannende Entwicklungen. Wir sprechen heute über Gen-AI, vor allem so im Bereich der Content-Generierung und sowas dergleichen. Das ist super, ich kriege so Produktivitätsgewinne seit den Unternehmen und alle spielen damit, was ich ganz spannend finde. Ich glaube ja zutiefst, der richtige Nutzen von AI wird sich erst zeigen durch Embedded AI. Das heißt, wenn du CRM-Plattformen sowas weiter mit AI ausstaffierst und du dann so ein Thema hast wie Next Best Action, also mehr Intelligenz reinbringst in deine Kundeninteraktion, wird es auch automatisiert. Und das Zweite ist so, dass die Ecke Causal AI, und das heißt, was du früher als im Bereich Data Science mit multivariaten Regressionsanalysen gemacht hast, das wird halt sagen, wir versuchen auch da in die Datenanalyse mehr Intelligenz reinzubringen, KI-basiert. Und ich glaube, die nächste Welle ist mehr so, ne, wie kriege ich denn so Next Best Action, Next Best Offer hin in der Kundenansprache und noch mehr Logik dahinter, Automatisierung dahinter in der Datenanalyse.
Im Marketing Tech Monitor habt ihr auch noch einen weiteren Trend ausgemacht, der heißt Composability. Habe ich noch nie gehört. Was ist das?
Es gibt in der IT eigentlich schon seit einer ganzen Reihe von Jahren gibt so das Mantra der serviceorientierten Architekturen. Also ich versuche letztendlich dann nicht mehr eine Anwendung zu kaufen, da ist alles drin, sondern ich abstrahiere und sage, welche Services möchte ich denn nutzen? Also ich möchte jetzt eine Reise buchen, ich möchte einen Service abrufen, ich möchte eine Rechnung stellen, sowas. Also weg von, was weiß ich, solchen Monolithen, die ich dann also friss oder stirb, einführe, sondern mehr angucke, welche Services brauchst du denn, welche Services kann ich denn nutzen? Composability sagt im Endeffekt nichts anderes als das. Ich versuche zu abstrahieren vom Monolithen hin zu Services, die ich dann flexibel komponiere. Es kann auch dann sein, dass ich eine Suite kaufe, aber aus der Suite dann nur einen Service nutze, weil dieser Service für mich so immanent wichtig ist. Also freie Kombinierbarkeit von Services. dass das Ende der Monolithen in der Softwareentwicklung bzw. auch im Kauf hat natürlich auch dann nur eine Anwendungsvoraussetzung, dass ich halt Integrationsarchitekturen auch brauche, um die verschiedenen Anwendungen und Services dann auch wieder zusammenzubekommen, dass die Daten von einem zu anderen gegeben werden und dergleichen. Was ich halt spannend finde, und dieses Mantra wird in der IT schon lange, lange, lange diskutiert, und es kommt immer mehr in Schüben, wirklich zu abstrahieren, weg von Monolithen hin zu Services.
Trotz allem kostet das Ganze ja Geld. Und du hast gesagt, wenn der Markt wächst, heißt es ja auch, dass sich die Budgets zumindest vergrößern müssen, sonst kann der Markt nicht wachsen. Habt ihr auch da Zahlen generiert, wie sich in etwa die Marketing-Tech-Budgets verändern?
Also 85% der Unternehmen sagen uns im DACH, sie wollen definitiv mehr investieren. Und in der Mehrzahl der Fälle ist es so, dass sie sagen, der relative Anteil von Martech am Marketing-Budget wird sich in den nächsten Jahren verdoppeln. Also ich muss de facto aus anderen Gebieten teilweise Budgets abzwacken, um das da reinzustecken. Weil ich brauche diese Investition, um mich halt fit zu machen für die Zukunft. Und das machen sie heute alle schon. Teilweise kommen die alle Budgets dann aus regulären Marketing-Budget, teilweise aus dem IT-Budget, teilweise aus Sondertöpfen, die Unternehmen bereitgestellt haben, in Richtung Digitalisierung und Digitalisierungsoffensive.
Wenn ich aber sage, ich ziehe irgendwo Budgets ab, dann muss ich ja irgendwann mal auch nachweisen, dass ich einen gewünschten Effekt sehr konkret auch erreiche. Was ist denn die Zielrichtung, was sind denn die zentralen KPIs, wo man sagt, das ist das, wo wir auf jeden Fall besser werden wollen, und wo werden denn dann die Unternehmen dann tatsächlich auch besser?
Also das, was wir am meisten eigentlich immer gehört haben, sind so Effizienzgewinne. Das heißt, wie werde ich denn effizienter als Unternehmen in meinen Abläufen, in meiner Struktur, weniger Umsatzsteigerung? Also es ist, glaube ich, nicht die Vorstellung bei den meisten Unternehmen, unbedingt mehr Umsatz zu generieren, sondern mehr effizienter zu werden in meinen internen Abläufen, als auch also Zusammenspiel mit den Agenturen und dergleichen mehr. Also wirklich Effizienzgewinne, schnellere Durchlaufzeiten, weniger Kosten, Agenturhandlingskosten und dergleichen mehr.
Ich würde jetzt gern zu einem zweiten Thema kommen, nämlich dem Customer Journey Management, was die Bereiche Daten und Analyse mit beinhaltet. Und das ist auch so ein Zauberwort, das eigentlich in keinem anständigen Bullshit-Bingo fehlen darf, die Customer Experience und die optimale Customer Journey. Martech ist aus meiner Sicht zumindest für die Marketinganwendungen tatsächlich völlig unverzichtbar. Setzt aber voraus, dass ich eigentlich weiß, was ich mit meinen Tools da so tue, und Customer Journey Analysen und in dem Sinne, dass man tatsächlich einfach mal überhaupt dokumentiert hat, wie denn eine Customer Journey ausschaut und welche Relevanz einzelne Touchpoints in dieser Analyse haben, sind ja als Tool oder als Vorgehensmodell etabliert. Aber wer macht das denn tatsächlich? Wie viele Unternehmen tun das, nutzen das?
Weißt du, ich glaube, das, was mich immer wieder umhaut, auch von letztes Jahr umgehauen hat, wir reden halt viele, viele lange Jahre über Customer Experience Management. Was du so schön sagst, diese Phrase wird lustig durchs Land getragen. Wenn du dann mal fragst, habt ihr euch denn mal jetzt nicht inside out, so im Sinne von, wir kennen doch unsere Kunden, sondern outside in angeguckt, wer hat denn eine Customer Journey Analyse gemacht? In Deutschland sind so dein Dach, sind so zwischen 8-10%, europaweit nur 25% der Unternehmen. Also das heißt, du kaufst es so wie Alice im Wunderland, Guido Maria Hetzmer ist so, was weiß ich, die Martech Shopping Queen. Du hast dann zu sagen, ja, du kaufst halt irgendwelche Tools, und aber die Customer Journey outside in datengetrieben ist eigentlich nicht klar. Und ich glaube ja zutiefst, Peter, also ich, meine Interpretation zumindest davon ist, ich habe Sorgen, muss ich mir den Aufwand machen, eine Customer Journey mir wirklich mal anzugucken? Also ich scheue den Aufwand. Ist das nicht ganz viel Paperwork? Keiner traut sich dann zu sagen, ja, wir kennen sie eigentlich nicht wirklich im Detail. Lass uns da mal so ein Projekt starten. Und deswegen also große Empfehlung ist halt immer mal, meine Mutter hat früher mal gesagt, mach mal deine Hausaufgaben, Junge, mit der Customer Journey zu starten, damit du halt weißt, was ist denn der Aufsetzpunkt, denn alle Martech-Anwendungen sind ja nur ein Enabler, um etwas besser zu machen in Richtung der Customer Journey, in der Kundeninteraktion.
Dadurch, dass aber auch Customer Journey Orchestrierung ja so eines dieser Bullshit-Bingo-Lieblingswörter mittlerweile bei mir ist, gibt es doch eigentlich noch einen viel größeren Druck, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, und trotzdem, warum bleibt es denn immer hängen? Außer, dass man sagt, ich habe deine Hausaufgabe nicht gemacht, das ist ja nicht faul. Faulheit würde ich nicht unterstellen, weil im Zweifel kann ich mir das extern zukaufen und dann macht es mir einer. Aber wenn es trotzdem nicht da ist, warum funktioniert es nicht?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also was wir versuchen mit dem Marketing Tech Manager zu machen und mal so anzufangen, ist ja so ein Plädoyer für ein inhaltlich konzeptionelles Vorgehensmodell. Ne? Also nicht einfach blind irgendwelche Lösungen zu kaufen und zu sagen, was brauche ich denn, um auch das Feld sauber zu gestellen. Und ich glaube, es vielen Unternehmen ist dann so zu sagen, hört mal, lasst uns doch bitte einmal ganz kurz die Stopptaste drücken. Und bevor wir jetzt eine CDP anführen oder Marketing-Automatisierung sprechen, lass uns einmal die Customer Journey angucken. Ist sicherlich nicht etwas, womit du unbedingt Frohsinn erreichen kannst und Standing Ovations bekommen wirst, sondern das halt erstmal sich hinsetzen und sagen, wir brauchen mal so Grundlagenarbeiten. Da wird sich natürlich jeder umdrehen und sagen, warum kommst du denn jetzt heute damit an? Hätte das nicht schon, als hat ja mit Matic nichts zu tun, ne? Dieses Thema, ne? Hätte das nicht schon vor Jahren machen sollen, wollen können. Und deswegen, glaube ich, machen es viele nicht. Aber es kommt, das heißt, 71% oder mehr als 70% der Unternehmen sagen, wir müssen mal ran. Und ich glaube auch wirklich, dass du ganz viele so Hausaufgaben machen, bevor du wild irgendwelche Tools kaufst. Denn ich weiß nicht, 80-85% der CRM-Einführungen scheitern. Das Biest ist halt per Definition cross-funktional, wenn du so an eine CRM-Plattform denkst, über Marketing, Vertrieb, Callcenter, Service hinweg. Und je mehr solche Tools und Prozesse cross-funktional sind, je mehr musst du deine Hausaufgaben gemacht haben, je mehr solltest du halt klar sein über so konzeptionelle Grundlagen. Und das ist auch der Grund, warum viele CRM-Einführungen scheitern, weil du halt nicht methodisch inhaltlich nicht wirklich sauber bist. Und da kommt natürlich Corporate Politics dazu und alles andere. Deswegen großes Credo ist, einmal zurück ans Zeichenbord, und diese Grundlagen einmal sauber ziehen.
Eine Sache hat sich aber meiner Meinung nach in den letzten Jahren schon nochmal deutlich verbessert. An Daten, zumindest in der Menge, kommt man irgendwie immer besser ran. Zum Beispiel auch, wenn man sich überlegt, was im Rahmen von Process Mining möglich ist. Das war ja vor 15 Jahren völlig undenkbar, was man heute eben machen kann, weil die Systeme dafür da sind. Wie etabliert ist denn sowas wie Process Mining, also die Analyse der Unternehmensprozesse, ohne dass ich irgendeinen frage, einfach mal beobachten, was passiert denn bei uns in Deutschland heute?
Also ich glaube, Process Mining in den ganzen Fertigungsbereichen, sowas Supply Chain Management, ist schon relativ gut etabliert. Man kennt es dort, also die eher prozessaffiner sind. Das muss man auch sagen, Supply Chain Bereich seit den 80er Jahren mit Just in Time, fängst du an, dich alle anderthalb, zwei Jahre neu zu erfinden. Das ist die Tradition. Im Marketing, das weiß jetzt weniger. Ich glaube, nur so rund um die 15-20% der Unternehmen nutzen solche Process Mining Tools heute schon und zwei Drittel rund wollen es denn mal nutzen in Zukunft. Also ist, glaube ich, auch wieder Thema Hausaufgaben machen, bevor ich irgendwelche fancy Anwendungen einführe. Dann geht wieder Art, einmal zurückzugehen ans Zeichenbord zu sagen, lass mal gucken, was haben wir denn an Daten? Welche Zusammenhänge sehe ich denn da? Das ist sowohl outside des Unternehmens, was die Customer Journey angeht, als auch meine ganzen internen Prozesse. Was kriege ich denn über alle internen Prozesse an Daten zusammen und kann mal sagen, welche Zusammenhänge laufen denn da? Das kommt alles. Und ich glaube, mit mehr, wie gesagt, ist eine Frage des Reifegrads. Je mehr sich Unternehmen damit beschäftigen, das ist auch abhängig von der Zeit, je mehr Know-how sie aufbauen, je höher ihr Reifegrad ist, desto mehr nutzen sie auch solche inhaltlich konzeptionellen Grundlagen, sowas wie Customer Journey Analyse, Process Mining, Beschäftigung mit Prozessen, sowas, dass sie das machen. Und desto mehr schauen sie hier weniger auf Suite-Anwendungen als vielmehr auf Best of Breed. Also je mehr Know-how ich habe, desto mehr mache ich so Cherry-Picking und hole mir nicht irgendwelche Suiten rein, in der Hoffnung oder im Glauben, die würden alle meine Probleme dann lösen.
Ihr habt die Unternehmen ja auch gefragt, wie sie selbst die Qualität der Daten einschätzen, die sie haben. Das ist auch für mich ja eines dieser Zeichen einer Maturity in dem Bereich, dass ich einerseits ein gutes Gefühl dafür habe, was ich überhaupt an Daten habe. Und die nächste Baustelle ist dann, dass ich die Daten, wenn sie gut sind, dann auch denen bereitstelle, die sie verwerten können. Aber es geht immer los mit der Qualität der Ausgangsdaten. Und was haben euch denn da die Unternehmen zurückgespielt?
Also ich glaube, ein Drittel hat gesagt, die Daten sind nachher unvollständig. Und selbst die, die schon mehr damit beschäftigt haben, sagen, ich bringe sie heute nicht alle zusammen. Das heißt, im Kern ist ja so, ich weiß, dass ich viele Daten habe, Ich weiß, dass sie in unterschiedlichen Formaten, unterschiedlichen Anwendungssystemen oder Hoheitsgebieten vorliegen haben, aber ich bringe sie auch nicht zusammen. Und das hat ganz viel damit zu tun mit, wie schaffe ich denn sinnvolle IDs? Das heißt, ich kann einen Peter Pirner identifizieren über verschiedene Systeme hinweg, hat aber auch was zu tun mit tatsächlich Governance. Das heißt, wer ist denn dafür verantwortlich? Und das ganze Thema Kundendatenmanagement oder Datenmanagement allein im Unternehmen ist ja auch so ein bisschen schizophren, ne? Auf der einen Seite, jeder ruft danach. Auf der anderen Seite, in allen Unternehmen, wo wir bis jetzt mit Workshops und Projekten drin waren, wenn du sagst, wer ist denn hier bei euch verantwortlich für das Thema Datenmanagement? Betretenes Schweigen und alle holen sich am liebsten einen Kaffee und laufen schnell raus. Weil das ist ja auch Stand heute nicht etwas, was so gerade ein Career-Boosting-Move ist, sondern wenn man dir sagt, du bist verantwortlich für das Stammdatenmanagement oder Kundendatenmanagement, schreit dann nicht jeder Juhu. Juhu, ich habe den Silberpott bekommen. Sondern es ist eher mehr so, puah, das wird wirklich die Via Dolorosa, die ganzen Daten zusammenzubekommen, auch funktionsübergreifend. Und deswegen, das ist etwas Organisatorisches, aber auch teilweise das gerade relativ oft was Technisches.
Aber schätzen sich die Unternehmen denn in ihrem Reifegrad, wenn sie sich jetzt mal auf einfach bei sich selber nachschauen und überlegen, wo stehen wir denn, schätzen die sich da realistisch ein oder überschätzen sie sich aus deiner Sicht?
Ich glaube, sie machen alle etwas und irgendwie was einmal was um die 40% sagen. Also wir sammeln schon mal, aber wir haben kein wirkliches Nutzungskonzept sowas. Das ist die Frage auch die, wenn du sammelst, aber du hast kein Nutzungskonzept, warum machst du das dann bitte? Du musst dich auch fragen. Und sie sind alle dran. Und ich glaube auch da beim Thema Datenmanagement, je mehr du dich damit beschäftigst, desto weniger bist du an der Oberfläche unterwegs. Was so, was ich, wie bringe ich die Daten zusammen? Also technisch gibt es irgendwelche gemeinsamen Identifier, wo ich die Daten zusammenbekommen kann. Desto mehr beschäftigst du dich auch mit Strukturen, Data Governance, wer hat den Lead dafür, wie schaffe ich denn Strukturen? Einfach aus dem Bewusstsein heraus, das ist jetzt halt kein One-Off, das machst du nicht einmal, sondern es ist halt ein kontinuierlicher Prozess, den du in deiner Organisation verankern musst.
Der wird aber ja schon allein deshalb virulent oder notwendig zu beackern, weil wir ja sowohl die Kunden als auch die Gesellschaft, als auch der Gesetzgeber ja im Bereich Datenschutz und persönlichen Daten sehr aktiv geworden ist in den letzten Jahren. Das heißt, die Unternehmen sind ja auch verpflichtet, dass sie sich genau um dieses Thema kümmern. Und das geht nicht, wenn ich nicht weiß, welche Daten ich eigentlich überall personenbezogen gesammelt habe, wo die liegen und wie ich, wenn ich die ohne Prozesse im Unternehmen frei kreisen lasse, kann ich da überhaupt nichts kontrollieren. Wie sieht denn aus Sicht der Experten diese Realität aus?
Ich glaube, ich habe im Marketing mal so schön geschrieben, Euphorie sieht anders aus. Also de facto ganz oft kommst du halt halbherzig den gesetzlichen Rahmenvorschriften nach. Ist das so, dass du wirklich jederzeit Transparenz auch deinen Nutzern vorstellst, was denn mit deinen Daten passiert und wo du sie einsetzt? Ja, soweit sie gesetzliche Regelungen vorsehen, mache ich das. Aber es ist nichts, was ist mehr so passiv, zurückhaltend, reaktiv, eher mit den gesetzlichen Vorschriften nachzukommen, als zu sagen, Mensch, das ist auch ein tolles Instrument für uns, also eher aktiv, proaktiv, um das zu bespielen, ist sehr zurückhaltend. Ja, wir genügen den gesetzlichen Vorschriften und damit endet auch die Liebesbeziehung.
Ja, was anderes kann man nach außen auch nicht behaupten. Die Frage ist, ob es vielleicht auch Technologie gibt, die es mir auch ein bisschen leichter macht und das Problem löst. Also ich habe jetzt da an sowas wie eine Customer Data Plattform gedacht, die immerhin ja schon Kundendatenplattform heißt, da müsste ja auch Funktionalitäten dabei sein, die mir es erlauben, genau mich an solche rechtlichen Vorgaben zu halten.
Ja, aber das a fool with a tool is still a fool. Daran glaube ich ja, ne? Denn deswegen das Tool eine Customer Data Plattform ist ja de facto eine Bridge, insbesondere zwischen personalisierten und anonymisierten Daten. Nur ich versuche, die zusammenzubekommen. Ein Peter Pirner surft bei mir auf der Website. Irgendwann registriert er sich und klickt, dann habe ich ihn und kann dann sagen, die ganzen Tracking-Daten, die ich im Hintergrund habe, die gehören zu dem Peter Pirner oder sowas. Das macht ja im Kern eine CDP. Und deswegen, ob wie gut du bist beim Thema Einhaltung der Datenschutzregeln und sowas, da kann dir eine CDP dabei helfen, Transparenz reinzubekommen und Daten zusammenzubekommen. Aber die ist ja nicht die Lösung. Das ist ja nur ein Tool letztendlich, um gerade so das Daten zusammenzubekommen und auch sogenanntes Matching und Stitching zu machen, wo ich dann versuche, halt Leute dann wirklich zu identifizieren.
Trotz allem spricht man sehr viel davon und wie ich dich verstanden habe, wenn man jetzt nicht gerade ein Fool ist, hat man schon auch Vorteile davon, solche Plattformen zu nutzen. Wie viele Unternehmen nutzen die denn?
Also sowas wie eine Customer Data Plattform sagen relativ viele Unternehmen, ja, wir nutzen sie. Ich glaube, über 40-45% sagen, ja, haben wir im Einsatz, haben wir schon geholt. Kommen, wir nutzen sie nicht vollständig. Das ist ähnlich wie mit CRM-Systemen und Marketing-Automatisierungssystemen. Ja, haben wir, Komma, wie stark nutzt es denn? Ja, nicht so richtig. Und erstmal Data-Plattformen, genauso wie Marketing-Automatisierung oder CRM, sind eigentlich in vielen Unternehmen die Anwendung mit dem größten, ich sage immer, Tauschpotenzial, wo man sagt, wir nutzen es nicht richtig, nicht vollständig, bleiben wir denn dabei oder diskutieren wir das ganze Ding nochmal von vorne? Oder holen wir da was anderes rein? Und deswegen, ja, wir haben es, aber wenn du es nicht zur Nutzung bringst, du sagst, ich nutze nur einen Teil der Fähigkeiten, die diese Plattform haben, dann bringt es dir halt in den meisten Fällen auch kaum was.
Ich habe jetzt gelernt, dass es ganz viele Themen gibt, die wir eigentlich wiedercoin seit, vielleicht nicht seit 400 Jahren, aber doch zumindest die letzten 15 Jahre und zu keinem richtigen Ergebnis kommen. Auf was sollten denn aus deiner Sicht die MarTech-Verantwortlichen neben der Tatsache, dass sie endlich mal ihre Hausaufgaben machen sollen, sich in den nächsten 2 bis 3 Jahren aus deiner Sicht ganz besonders konzentrieren? Was glaubst du, muss jetzt in dieser Zeitraum beherrscht sein, damit Entwicklungen nicht verschlafen werden?
Also ich glaube, dass das Credo ist das eine, vielleicht Punkt 1, sich nicht wuschig zu machen zu lassen. Da kommt immer mehr Anwendung auf den Markt, auch im Bereich KI. Für Marketing, für Betriebsanwärter gibt es, glaube ich, 2.000 oder 3.000 Tools alleine jetzt mittlerweile. Das ist alles nett, das ist Gossip. Abend mit einem Glas Rotwein in der Hand, alles nett. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, was sind denn meine Geschäftsanwendungen, Anwendungsszenarien? Was bringt mir denn Business Benefit? Um es mal so zu sagen, was mir hilft. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich kenne meine Use Cases, ich kenne meine Anforderungen. Also eher zurück ans Zeichenboard Hausaufgaben machen. Das ist, glaube ich, der eine Credo. Sofern noch nicht passiert. Ein zweiter ist, ich glaube, ganz spannend weiter zu experimentieren, auszuprobieren, welche KI-Anwendung gibt es denn da? In welchen Anwendungsszenarien? Wie gesagt, also mein Favorite ist im Moment Causal AI, wo ich sagen muss, wie kriege ich denn mehr Intelligenz raus aus meinen bestehenden Datenmüllhalden? Wie kriege ich denn da mehr Sinn dahinter, ohne dass ich im Bereich Data Science ein paar Data Scientists Wochenende dahinter setze, die mir irgendwie Modelle rechnen? Sondern dass ich KI-Daten bringt einsetze, also Experimentierung. Und der dritte Trend, den ich für mich ist über die nächsten Jahre, ist damit Hand in Hand Hyperpersonalisierung. Das heißt, wie kriege ich dich denn an allen Touchpoints deinen Wünschen entsprechend angesprochen? Das hat was zu tun mit Kanalwunsch, das hat was damit zu tun, welche Angebote mache ich dir denn? Also wo alle Sachen, alle Tools, die ganze Toollandschaft zusammenkommt, um dein Nutzererlebnis zu orchestrieren und dir spannende Angebote zu machen. Das sind, glaube ich, so die 3 Sachen, die ich mir aufs Tableau schreiben würde.
Und wenn du jetzt noch mal weit in die Zukunft schaust, du bist ja ein sehr visionärer Mensch, was ist denn das next big thing, das da auf uns zurollt nach Generative AI oder Causal AI oder generell KI? Siehst du da was?
Ich glaube, eines zutiefst, heute unterhalten wir uns noch, was du auch selber gesagt hast, über Tools. Ich glaube, dass diese Tools in Zukunft immer mehr egal sein werden. Das ist ein Tool, ist ein Tool, ist ein Enabler, um ein Geschäftszweck zu erfüllen. Und ich glaube, dass alle, ich weiß nicht, dass die nächste richtig große Sache ist am Horizont, aber früher gab es mal vom MIT, glaube ich, eine Studie, IT doesn't matter. Und da glaube ich, das wird immer mehr ein Enabler, das wird eher immer mehr zugrunde liegende Plattformen und Technologien. Ja, schön, aber du wirst dich mehr den Schwenk gehen von weg von Technologien und Anwendungslandschaften hin in Richtung Organisation, Organisationsentwicklung, wie nutze ich die denn, wie mache ich das denn, eher mehr in Richtung Prozesse. Und auch da haben wir Nachholbedarf. Ich glaube, insgesamt 1/3 der Unternehmen sagt, sie haben eigentlich kein richtiges Prozessmodell. Und da musst du sagen, wow, okay, dann gibt es da noch Aufholbedarf.
Alles klar, Ralf. Ganz herzlichen Dank. Im Schnelldurchgang sind wir durch 2 wichtige Punkte durchgegangen. Alle weiteren wichtigen Punkte schauen wir, ob wir später im Jahr nochmal betrachten können. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
Ja, gerne. Es war mir eine Freude. Dankeschön.
Das war Ralf Strauß, Managing Partner der Marketing Tech Lab GmbH und Hauptautor des Marketing Tech Monitors 2024. Alle Links zu Ralf und zur Studie findest du in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn sie dir gefallen hat, leite sie doch an jemanden weiter, der sich ebenfalls für das Thema interessiert. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Portalen. In 14 Tagen gibt es dann eine neue Folge von CX Talks. Und da darf ich doch fest mit dir rechnen, oder? Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.